Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Dr. Michael Klinger, HNO-Arzt in Gemeinschaftspraxis in Neumünster, stellvertretender Vorsitzender des Verbands der privatärztlichen Verrechnungsstellen und GOE-Ausschussvorsitzender beim Spitzenverband Fachärzte Deutschlands. Damit ist auch schon das Thema relativ klar, nämlich die GOE. Hallo in den Norden, Herr Dr. Klinger.
Ja, hallo Herr Gerloff. Vielen Dank für das Telefonat. Ja, ich grüße Sie aus dem Norden, aus dem verregneten Norden aktuell. Aber das soll uns keinen Abbruch tun.
Nee, hier ist es neblig, kann man sagen. Also trocken, aber neblig. Okay. Die Suppe draußen, die lädt jetzt auch nicht zum Rausgehen ein. Aber das ist nicht unser Thema, Herr Dr. Klinger. Die GOE neu liegt auf dem Tisch. Die Diskussion ist entbrannt. Sie sind HNO-Arzt. Was gewinnen Sie der neuen Gebührenordnung für Ärzte bzw. deren Entwurf persönlich ab?
Ja, das sind eigentlich zwei Fragen, die so ein bisschen verschachtelt sind, weil Sie mich als HNO-Arzt ansprechen, aber natürlich auch auf die GOE im Allgemeinen. Deswegen möchte ich vielleicht den zweiten Punkt als erstes besprechen. Wie wir alle inzwischen wissen, wird mit der neuen GOE das Jonglieren mit den Analogbewertungen ein Ende haben. Das ist ja für uns alle, für unsere Patienten, für uns Abrechnungsstellen ist das natürlich immer ein Riesenthema gewesen. Und je älter die alte GOE wurde, desto schwieriger wird es, weil umso mehr Analogbewertungen musste es geben. Also das wirkt sich auf jeden Fall bessern. Außerdem ist es so, wir haben jetzt mit der neuen GOE, man muss wissen, die ist ja nun schon über viele Jahre in der Mache, eine hochumfängliche Gebührenordnung, die tatsächlich jetzt auch mal den aktuellen Stand der Wissenschaft abbildet. Und um da die Brücke herzustellen zu meinem Fach, da ist es so, dass im Bereich der audiologischen Diagnostik zum Beispiel oder der Stimmeldiagnostik kennen wir HNO-Ärzte inzwischen Verfahren, die wir vor 30 Jahren noch gar nicht kannten und die in Teilen tatsächlich inzwischen auch State of the Art sind und die finden wir jetzt tatsächlich wieder. Also das ist auf jeden Fall innovativ, ein Sprung nach vorn. Dann gibt es noch ein weiteres Thema, was ich vielleicht ansprechen möchte. Auch das ist ja ein absolutes Novum. Das sind die Einrichtungen der sogenannten GEKO, der Gebührenkommission.
Ja.
Das heißt, wir werden in der Zukunft mit der neuen GOE, wenn es denn alles so käme, eine Möglichkeit haben, die GOE ja laufend, fließend anzupassen. Gerade was innovative Dinge angeht, ist nur ein Punkt, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, dass es da natürlich noch andere Möglichkeiten der Anpassung gibt. Aber das ist etwas, was vorher quasi kaum möglich war, weil jede einzelne Gebührenordnungsziffer, die aus welchen Gründen neu eingetragen oder geändert werden sollte, ja, den Ochsenweg durch Bundesrat, das heißt erst Bundestag und dann Bundesrat gehen musste. Und wir alle sind uns, glaube ich, sehr klar, dass das ein zeitintensives Thema ist. Und das ist schwer zu bewerkstelligen gewesen.
Ja, bei der Leichenschau, da hat es geklappt, nicht?
Ja, das war ja auch mal wirklich eine einzige Ausnahme.
Ja.
Es ist schon ein bisschen lächerlich, wenn man darüber nachdenkt, dass da mal reingekommen ist. Aber was ist denn sonst in den 30 Jahren passiert?
Ja.
Definitiv nichts.
Ja, nicht viel. Was sagen Sie denn, wenn man jetzt, ich habe Sie jetzt als HNO-Arzt gefragt, was sagen Sie denn als Vertreter des PVS-Verbandes zu der neuen Gebührenordnung bzw. deren Entwurf? Ist das ein anderer Standpunkt oder ist das derselbe Standpunkt?
Ja, ich würde sagen, da gibt es einfach noch ein paar weitere Aspekte. Also wenn ich jetzt den Hut wechsle und jetzt als Vorstand des PVS-Verbandes spreche, nehmen wir mal die ganz praktischen Themen. Also wir PVSen als Abrechner, übrigens Ärzte für Ärzte, da komme ich gleich nochmal drauf, also wir haben auch einen berufsständischen Auftrag, anders als gewerbliche Abrechnungsstellen, wird es hoffentlich und ja doch, ich bin da positiv wohl so sein, dass der Stress in unseren Korrespondenzabteilungen, also da sitzen ja Menschen, die für uns tätig sind und die sich eigentlich genau mit dem befassen, was ich eben schon gesagt habe, Reklamation von Rechnungen, dann sind wir wieder bei den Analogbewertungen zum Beispiel, dass da die Arbeit deutlich weniger werden wird. Und das ist für uns als PVS natürlich ein Riesenvorteil. Auf der anderen Seite werden uns natürlich auch neue Themen erwachsen, denn die neue GOE, die ja von ihrer Anlage her komplett anders strukturiert ist als die alte, wird uns programmiertechnisch vor doch große Aufgaben stellen. Natürlich haben wir da jetzt schon mal reingeschaut und es gibt schon Überlegungen, wie man das idealerweise programmieren kann. Aber da ist noch wirklich ein Haufen Arbeit, der auf uns wartet und das macht man nicht über Nacht.
Das wird ja auch bei den Praxis-EDV-Anbietern wahrscheinlich einiges an Neuerungen bringen. Ne? Da müssen die auch ordentlich programmieren.
Exakt. Also da wird es, also es gibt wohl, nein, nicht wohl, es gibt Schnittstellen, um zum Beispiel aus dem Praxissoftware zu übertragen, aber die werden natürlich in dieser neuen Systematik auch vollkommen ansätzlich aufstellen müssen. Mhm. Und das ist ein Thema, das jeder Praxissoftwareanbieter für sich dann hat. Ob da möglicherweise dann die Gematik nochmal denen zur Seite springen, viele, viele Fragezeichen. Aber auf jeden Fall an der Stelle mindestens genauso viel Arbeit. Ja. Und das möchte ich vielleicht noch dazu sagen. Das gilt dann auch wiederum für die Softwareanbieter wie auch für uns als PVSen. Es wird natürlich ein erheblichen Schulungsbedarf bei unseren Mitgliedsärzten, aber die Softwarehäuser bei deren Kunden als Ärzte auslösen.
Oh ja, das ist ein Riesenthema. Ne? Das ist ja immer wieder auch bei der EBM-Reform, das kann ich noch erinnern, da hat jede Praxis-EDV-Schmiede dann auch gleich Anwendertreffen organisiert und eigentlich Dinge, die gar nicht zum Kerngeschäft gehören, aber das sind ja doch sehr komplexe Neuerungen, die oft darauf einzukommen. Wo liegen denn die Stärken des Entwurfs? Eine Stärke haben Sie ja schon genannt, das sind die Analogabrechnungen, die jetzt wegfallen sollen, zumindest weitestgehend. Was gefällt Ihnen sonst noch besonders gut beim GOE-Entwurf?
Also wenn ich nochmal das Thema Analogleistung aufgreifen darf, wir stellen natürlich durch den Wegfall dieser Analogabrechnerei auch eine erheblich neue und bessere Rechtssicherheit dar, und zwar auf beiden Seiten. Also sowohl beim Leistungserbringer, also beim Arzt, als auch beim Patienten natürlich. Das ist mit Sicherheit sehr positiv zu bewerten. Und da vielleicht auch noch mal ein kurzer Ausflug. So eine Gebührenordnung ist ja ein Teil des freien Berufes. So, und als Teil des freien Berufes, ich will jetzt hier nicht zu weit ausschweifen, was denn überhaupt ein freier Beruf ist, aber es gehört auf jeden Fall dazu, dass durch eine Gebührenordnung Schutzfunktionen auf Seiten dessen, der die Leistung erbringt, aber auch auf Seiten dessen, der die Leistung empfängt, hergestellt wird. Und das ist hier in dieser Art und Weise sicherlich besser gelungen, als wir das bisher kannten. Mhm. Außerdem, Thema Stärken. Ganz neu ist ja auch die deutliche Höherwertung von Gesprächsleistungen. Auch da, wenn man wieder auf die Patienten blickt, ist es so, dass wir wahrscheinlich damit rechnen können, dass es eine stärker patientenzugewandte Medizin geben wird in der Zukunft. Denn die Höherbewertung impliziert natürlich auch, dass es für uns Ärzte abstraktiv ist, diese Ziffern zu verwenden, wovon am Ende des Tages der Patient wieder profitiert. Mhm. Also das ist im Übrigen ein Punkt, der ja in der Einschätzung der TKV noch eine riesige Blackbox ist. Das ist auch ein Riesenstreitpunkt gewesen, auch immer noch, weil kein Mensch vorhersehen kann, wie sich das Verhalten der Ärzte möglicherweise ändern wird. Also das ist nochmal eine ganz spannende andere Geschichte. Mhm. Ansonsten Stärken. Ja, habe ich auch schon gesagt, zeitgemäße Verfahren von Diagnostik und Therapie sind abgebildet.
Ja.
Das brauchen wir einfach. Das brauchen wir, weil wir damit auch modern sind und über die Deko später innovative Verfahren einfließen können, die dann irgendwann mal kommen, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen. Das ist natürlich dann, wenn ich jetzt mal so ein bisschen im Kassensprech reden würde, also es ist natürlich so, dass die privaten Kassen auf diese Art und Weise Innovation in die Praxen tragen, von denen am Ende dann auch die gesetzlich Versicherten profitieren.
Mhm. Wir haben ja 5.600 Leistungen insgesamt fast, die da in der neuen GOE drinstehen. Haben Sie denn schon eine Lieblingsleistung, falls sie denn je so oder ähnlich in Kraft treten sollte?
Also das ist ja eine, ja, wie soll ich denn diese Frage beantworten? Also ich habe natürlich auch jetzt schon Lieblingsleistungen.
Ja.
Die sind Lieblingsleistungen, weil ich das für mich als essentiell in meinem Fach ansehe, die Leistung zu erbringen. Und das ist ja, genau. In meinem Falle, ich bin einfach ein großer Freund von endoskopischer Diagnostik. Also ich verwende, ich unterstelle mal, häufiger als vielleicht andere HNO-Kollegen Endoskope. Also wir haben eine ganze Batterie von diesen Dingern bei uns in der Praxis, weil ich mir einbilde, dass ich damit einfach eine optimale Diagnostik liefern kann. Und die Ziffern sind in der neuen GOE, das kann ich schon mal sagen, auch angemessen bewertet. Und jetzt fragt man sich natürlich, was meint der denn mit angemessen? Also angemessen, Sie wissen ja, oder wir alle wissen, es hat eine betriebswirtschaftlich kalkulierte, die sogenannte eigene GOE gegeben, die erreicht wurde. Da sind betriebswirtschaftliche Kalkulationen durchgeführt worden für jede einzelne Ziffer.
Ja.
Und wenn wir mal die Endoskopie nehmen, was gehört denn da rein? Da gehört natürlich nicht nur rein, dass der Arzt sein Endoskop verwendet, sondern der Arzt muss sein Endoskop kaufen. Ja, da sind sie gerne im vierstelligen Bereich, also die sind nicht günstig. Und sie haben natürlich, auch das ist ein bisschen schwieriges Thema, Stichwort Hygieneanforderungen, sie haben natürlich nach jeder Anwendung die entsprechend aufwendige Aufbereitung durchzuführen. So, und all das muss natürlich eingepreist sein. Das ist auch eingepreist im Rahmen der damaligen Verhandlungen. Und das bildet nach meinem Dafürhalten in der neuen GOE das gut ab.
Mhm. Auch nach der also der Unterschied zur arzteigenen GOE ist jetzt nicht so groß in dem Fall.
Tatsächlich ist das so. Im Grunde muss man ja eigentlich immer einen Vergleich treffen. Also wenn es jetzt wirklich nur um Zahlen, also um Geld oder Honorare geht, müssen wir ja eigentlich sich die Mühe machen, zu gucken, was steht in der heutigen GOE, also der jetzt aktuell gültigen neuen, was steht in der arzteigenen GOE, was steht in der alten GOE und was ist im EWM.
Ja.
So, da hat es leider, und ich hoffe, dass wir auf den Punkt auch noch kommen werden, hat es ja leider jetzt in der Endstrecke auch zur Verwerfung geführt.
Ja.
Aber ich kann sagen, für die Endoskopie-Ziffern, denke ich, passt das gut.
Werbung.
Bei Otitis Media und Otitis Externa, Arconit Ohrentropfen von Wala Arzneimittel. Dank seiner Inhaltsstoffe wie blauer Eisenhut, Kampfer und Quarz wirken die Tropfen entzündungs- und schmerzlindernd. Für Ihre Patienten einfach und direkt ins Ohr zu träufeln. Arconit Ohrentropfen von Wala Arzneimittel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Okay, ja, dann kommen wir schon gleich zum nächsten Thema, nämlich die echten Defizite, die wir noch nicht angesprochen haben. Bisher haben wir nur über die Stärken geredet. Tatsächlich ist ja die Kritik kurz nach der Vorstellung der Ergebnisse zunächst fast täglich lauter geworden. Inzwischen hat sich es ein bisschen beruhigt, weil es ja jetzt erstmal wieder Gespräche geben soll. Aber es gab ja, Sie hatten ja gerade die Freiberuflichkeit auch schon angesprochen. Es gab ja auch Äußerungen, die gesagt haben oder Kollegen, die gesagt haben, dass durch die neue GOE die Freiberuflichkeit letztlich bedroht sei, weil eben die Freiheiten eingeschränkt würden. Wo sehen Sie echte Defizite?
Also den Punkt kann ich persönlich, und ich spreche jetzt wirklich für mich nicht als Funktionsträger, nur in Teilen nachvollziehen, weil, was ich vorhin schon gesagt habe, erhöhte Rechtssicherheit. Ich will vielleicht auch gar nicht so sehr auf dieses Thema eingehen. Ich bin sicher, wenn wir eine funktionierende und eine auch horizontal gut austarierte GOE haben werden, und ich hoffe, dass das jetzt in den letzten Verhandlungen auch noch passiert. Also horizontal heißt, dass also innerhalb der Fachgebiete die einzelnen Positionen untereinander auch an angemessenem Wert behalten oder erhalten, dann sehe ich da kein ernsthaftes Problem. Das Problem könnte auftreten, wenn die GEKO später sagt, also ich finde jetzt, dass die Endoskopie, die die HNO-Ärzte da machen, also eigentlich haben wir jetzt mal festgestellt, ist doch völlig überbewertet. Also wir müssen da nochmal das Fach aufmachen, gucken, werden das kalkuliert. Sowas könnte uns natürlich auch drohen. So, und damit bin ich schon beim ersten Punkt, echte Defizite, also die Ausgestaltung der Bundesärzteordnung, also die erneute oder geänderte, in der nämlich der Auftritt der GEKO definiert wird, den sehe ich durchaus sehr kritisch, weil wir erstens verpflichtend eine Einstimmigkeit erreichen müssen über jeden Beschluss, der dann getroffen wird. So, wenn das nicht passiert, dann ist das BMG am Start. So, wenn das BMG am Start ist und vielleicht würde dann da eine Schleife draus werden, dann könnte das BMG sagen, ja, nee, wir werten das ab und wir wollten, ach, eigentlich wollen wir da noch eine Menge abwerten, bis wir dann irgendwann die Einheitsversicherung erreicht haben. Also wenn man so weit vorausdenken will, gut, das wäre zumindest in der jetzigen Formulierung theoretisch möglich.
Gut, da können ja die Beteiligten was dagegen tun, indem sie sich einigen.
Ja, aber es ist doch klar, es gibt eine paritätische Besetzung, die sieht vor, Vertreter aus PKV-Verband, aus Bundesärztekammer natürlich und die Beihilfe stellen. So, die sind wirklich paritätisch besetzt. Also es gibt nichts anders als in anderen ähnlichen Konstellationen, so wie beim GBR zum Beispiel, wo einer am Ende vielleicht doch nochmal den Hut auf hat. Das gibt es gar nicht. Ja. Den Hut hat da das BMG auch.
Ja.
Und das ist halt etwas, was wir eigentlich nicht dürfen wollen. So, weiteres, ein Defizit vielleicht noch, der Vollständigkeit halber, weil das betrifft gerade unser Fach und das sehr plakativ darzustellen. Es gibt auch technische Fehler.
Okay.
Also bei uns hat man zum Beispiel ein Kapitel geschrieben, die mikroskopische Rohrmikroskopie, die, wenn wir die durchführen, die ist bewertet mit Betrag X. Und dann gibt es eine weitere Ziffer, da steht mikroskopische Ohruntersuchung mit Ohrenschmalzentfernung. So, und da ist die zweitgenannte, also wo sozusagen noch Tätigkeit sozusagen unabhängig dazukommt, die ist schlechter bewertet als nur Ohren gucken.
Aha.
Und das ist natürlich nicht so günstig.
Ah, okay, ja, aber gut, diese Ohrenschmalzentfernung, die ist ja auch jetzt schon nicht ganz unumstritten, nicht?
Ja.
Weil da manchmal vielleicht ein bisschen zu viel abgerechnet wird. Ist das irgendwie, klingelt da bei mir was?
Ja, nee, das, also da geht es tatsächlich darum, dass Menschen sagen, ja, also der hat mir in 2 Minuten das Ohrenschmalz daraus gemacht und dafür kassiert er jetzt, sage ich mal, 50 Euro. Ja. Und das kann ja wohl eigentlich nicht sein. Aber da sind wir wieder bei der Angemessenheit. Ja. Die müssen natürlich, wenn wir über solche Themen sprechen und dann muss man sich wirklich auch damit befassen, müssen die natürlich wissen, dass es nicht um den einzelnen Akt geht, das Ohrenschmalz mit der Kürette rauszumachen, sondern sie müssen für 10.000 Euro ein Ohrenmikroskop kaufen.
Ja.
Sie müssen die Instrumente wieder aufbereiten. Ja. Also das müssen sie schon alles irgendwie einpreisen. Ja. Dann haben sie vielleicht sogar, wenn sie gut aufgestellt sind, noch eine Assistentin am Stuhl. Also das ist immer wieder Thema, ja, aber ich glaube, nicht berechtigt.
Okay, dann kommen wir zurück zu der Kritik, die sich da an dem Entwurf entzündet hat. Ist denn der Unterschied zur arzteigenen GOE, die ja zuvor in den Verbänden kursierte, größer als erwartet? Und kommt die Kritik aus diesem Grund vielleicht so heftig?
Also da gibt es, ja, ich versuche es mal so zu formulieren. Auf Seiten des PKV-Verbandes ist ja eines der göttlichen Worte Volumenneutralität. So, und Volumenneutralität bedeutet, dass der Preiseffekt über alle Leistungen der GOE nach deren Verständnis gewisse Grenzen nicht überschreiten darf. Nun ist es schon mal schwierig, zwischen den Fächern das auszutarieren. So, und man hat festgestellt, dass als alle ihre betriebswirtschaftlich kalkulierten Zahlenberechnungen geliefert haben, man wäre rausgekommen bei einem Plus über alles von 17,3%. Da hat natürlich die PKV-Seite gesagt, seid ihr irre, das geht überhaupt nicht, das würden wir auch beim Bundesregierungsamt nicht durchkriegen oder es würden Privatversicherer pleite gehen. Also das ist komplett indiskutabel. Man war ja mal unterwegs, nur kurze Erinnerung, da gab es den sogenannten Korridor von 6,4%. Also das war sozusagen das Erstangebot, mit dem die PKV ins Rennen gegangen sind.
Aber das ist ja auch schon ein paar Jahre her.
Das ist jetzt, so ist es, genau, das kommt noch dazu. So, wir sind jetzt ja über 3 Jahre gestaffelt, das ist jetzt die aktuellste Geschichte. Sind wir jetzt angekommen bei 13,4%, hört sich erstmal super an.
Wie kann man das staffeln? Das ist ja kein Budget in dem Sinne. Wie kann man staffeln im ersten Jahr 6%, im zweiten 3,5% und im dritten nochmal 4%? Das verstehe ich nicht.
Also, ich kann Ihnen sagen, ich war ja nur bei der Vorstellung dieses Programms dabei, da war ich in Berlin. Und ich bin ehrlich zu Ihnen, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es vor allem mit der Ausführung nicht. Also klar kann man das machen, aber das wäre im Grunde nichts anderes, als würden wir sagen, okay, wir machen das, was immer abgelehnt wurde. Wir nehmen die gesamte GUE und machen jetzt einfach auf alle Leistungen 3% obendrauf. So, das heißt, wir müssen also jedes Jahr eine neue Preisliste rausgeben.
Das geht ja gar nicht.
Also, ja, ich finde es auch ein bisschen schräg. Gut, aber ich kann Ihnen das nicht sagen. Also ich warte da auch mit großen Augen, wie das dann umgedacht
werden soll. Das wird dann wahrscheinlich in den Verbändegesprächen dann auch ein Thema sein, nehme ich an.
Davon gehe ich auf jeden Fall aus, natürlich. Aber im Moment gucken tatsächlich alle erstmal, und jetzt sind wir wieder bei der Horizontalverteilung,
ja.
Erstmal natürlich auf Ihren Katalog, ja. Auch völlig zu Recht. Ja. So, was findet man da raus? Da nehme ich gerne ein Erklärungsbeispiel aus dem Einzelhandel. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Es gibt sogenannte Renner-Penner-Listen. Die Renner-Penner-Listen im Einzelhandel bedeuten, die Renner sind die Top-Seller, die gehen über den Tisch wie sonst was. In Analogie zu uns, das sind die Ziffern, die wir in einem Fach sehr, sehr häufig abrechnen. Und es gibt die Tenner, das sind die Ladenhüter im Einzelhandel. Ja, und das sind bei uns hochspezialisierte Leistungen, die ganz selten abgerechnet werden. So, und da ist es offensichtlich, und das erklärt die Heftigkeit einiger Reaktionen, dazu gekommen, dass von Seiten der PKV gesagt wurde, oh, um unsere Volumenneutralität zu erhalten, müssen wir jetzt hier mal einen größeren Schnitt machen. Und wo hat man dann spürbar und massiv die Bewertung abgesenkt? Bei den Rennern.
Ah.
So, das führt natürlich innerhalb eines Fachgebietes zu massiven Verwerfungen.
Mhm.
So, und da ist die Kritik völlig angebracht.
Mhm. Also da müsste noch dann korrigiert werden, auf jeden Fall. Das sehen Sie auch.
Definitiv.
So. Mhm.
Im Übrigen würden wir ja mit dieser Systematik, auch das, da gibt es immer wieder Stimmen, auch völlig zu Recht, die sagen, also wenn wir jetzt damit anfangen, die betriebswirtschaftlichen Kalkulationen völlig wahllos an irgendwelchen Stellen zu verwässern, ja, was machen wir denn dann? Dann begeben wir uns auf das Niveau der alten GUE zurück, die ja im Prinzip zu einem Großteil aus normativen Bewertungen besteht.
Mhm.
Das sind ja nicht seinerzeit betriebswirtschaftlich kalkulierte Berechnungen gewesen.
Mhm.
Da hat man nur geguckt, wie ist die Verteilung so untereinander, ist das akzeptabel, ist das bezahlbar, und das war's.
Mhm. Also da bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt in den nächsten Monaten.
Da ist sicherlich noch deutlich Gesprächsbedarf, ja.
Herr Dr. Klinger, ganz ehrlich mal, ist denn die GUE dem Grunde nach eigentlich etwas, das Ärzte und Kostenträger überhaupt verhandeln sollten? Wäre das vielleicht doch Aufgabe des Staates?
Also wir können das ja mal, also wir als freier Beruf sind ja ein, ja, was soll ich sagen? Also wir haben ein Einzelstellungsmerkmal, ein negatives. Wer verhandelt denn bei Rechtsanwälten oder wer verhandelt denn bei Tierärzten? Wir sind die Einzigen, die blöderweise vor Jahren im Rahmen eines Ärztetagsbeschlusses zugestimmt haben, wohlgemerkt ist der Vorschlag aus der Politik gekommen, dass es wohl angemessen sei, wenn wir uns mit den Kostenträgern zusammensetzen müssen. Und da ist zugestimmt worden. Und dieser Beschluss gilt leider bis heute. Also es ist eigentlich ein Unding. Und wir sehen ja auch, es macht uns das Leben schwer. Das ist sicherlich keine gute Lösung. So, ob nun tatsächlich eine bessere Lösung wäre, dass ein BMG, was inhaltlich tatsächlich von der GUE keine Ahnung hat. Also die können natürlich, es gibt Institute, auch BMG-nahe Institute, die könnten sie beauftragen, ist früher auch schon passiert, und sagen, ja, schreibt das noch für uns. Ob wir das wollen, sicher auch nicht.
Ja, dann, also zumindest nicht mit dem aktuellen Minister wahrscheinlich, ne?
Ich glaube leider, dass das am Ende Minister oder Partei unabhängig einen ähnlichen Weg laufen würde. Vielleicht wäre die Auswahl der Institute andere, aber das ist jetzt Spekulation.
Wenn Sie jetzt, also es ist ja, läuft ja jetzt darauf hinaus, das ist ja von der Bundesärztekammer angekündigt worden, dass der Einigungsprozess in Sachen GUE neu bis zum Ärztetag verlängert wird und danach, wenn es dann tatsächlich zu substanziellen Forderungen auf Ärzteseite kommt, wird es ja dann auch nochmal eine Schleife dann geben für Nachverhandlungen mit der PKV. Wie würden Sie diese Verlängerung jetzt bewerten? Ist das damit die Chance für diese Legislaturperiode wahrscheinlich vertan, nicht? Wobei noch immer die Frage war, ob es überhaupt eine Chance gab. Wie würden Sie insgesamt diese Verlängerung bewerten?
Also ich muss vielleicht eins an dieser Stelle vorweg sagen, vielleicht haben Sie bessere Informationen als ich. Also mir ist nicht bekannt, dass der nächste Ärztetag als offiziell verkündete Deadline gilt. Also das wäre mir jetzt neu. Also wie gesagt, vielleicht haben Sie da andere Informationen.
Diese neue GOE soll vor den Ärztetag getragen werden. So habe ich das verstanden. Und genau, ob das dann danach das ist was anderes.
Das hört sich insofern ja noch ein bisschen anders an, weil wenn man sagt, die Deadline wäre der deutsche Ärztetag, dann müsste man ja vielleicht sogar damit rechnen, dass auf dem deutschen Ärztetag dieses Thema nochmal komplett neu verhandelt wird. Doch, und wenn das passieren würde, und da kann ich nur dringend vorwarnen, also die Verschleppung bis zum nächsten deutschen Ärztetag, wenn es dann wirklich dazu käme, dass eine Mehrzahl der Delegierten, die ja dann von den Berufsverbänden, ich sage es jetzt nur halblaut, dann da betankt würden, gegen die neue GOE stimmen würden, dann wären wir in unserer Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit als Selbstverwaltung verloren. Also ich kann mir das ernsthaft nicht wirklich vorstellen. Und auch in meinem Fachgebiet gibt es Verluste. Sie wissen ja, die technischen Fächer insgesamt sind ja schlechter gestellt in der Verbesserung ihrer Bewertung als andere. Mhm. Aber dann würde ich tatsächlich lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach wählen, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht über diese GEKO, die vielleicht dann irgendwann auch nochmal modifiziert auftreten könnte, im Nachgang da noch Bewegung einzubringen. Aber ich glaube, wir würden als Selbstverwaltung uns immens schaden.
Mhm. Gut, dann gehen wir mal oder stellen wir uns mal an einen anderen Punkt, um einen anderen Blickwinkel zu gewinnen. Sagen wir, die GOE neu würde tatsächlich bis zur Wahl auf dem Tisch liegen, also bis zur Bundestagswahl, vielleicht sogar ein bisschen früher. Dann könnte es ja theoretisch eine Chance sein, zumindest in den nächsten Koalitionsvertrag oder vielleicht sogar schon in die Wahlprogramme hineinzurutschen. Könnte diese Verlängerung vielleicht insofern sogar eine Chance bieten, dass die GOE dann im Laufe der nächsten Legislaturperiode umgesetzt wird, also vielleicht 2026 oder 2027?
Wenn ich hinten anfangen würde, dann würde ich sagen, Sie sind mit Ihrer Berechnung 26, 27 hochoptimistisch. Wir gehen im Moment, also wir als PVS-Verband, wir haben auch mal diese Rechnung ausgestellt, gehen davon aus, dass selbst im idealsten Verlauf wir wahrscheinlich nicht mal vor 28 damit rechnen dürfen, dass die GOE in Anwendung kommt. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Aber um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, natürlich müssen bereits jetzt alle, die berufspolitisch aktiv sind in unserer Branche, Einfluss nehmen auf die entsprechenden Politiker in Berlin, die an den Wahlprogrammen arbeiten. Also das startet jetzt. Und das ist wenig qua non für, wenn dann entsprechende Parteien gewählt werden würden, eine Aufnahme in den Koalitionsvertrag erwirken zu können. Mhm. So, und da das ja sowieso frühestmöglich Ende 25 der Fall ist, dann würde natürlich in nächster Stufe, wie ist der Lauterbach-Spruch dazu, wohlwollende Prüfung. Dann würde ein Bundesgesundheitsminister oder eine Ministerin, welcher Couleur auch immer, auch sagen, jetzt wollen wir das erstmal wohlwollend prüfen. Mhm. Dann sind wir wieder mit den Instituten unterwegs, die eine gewisse Zeit brauchen. Dann sind wir vielleicht Ende 26 soweit, bis es dann in die parlamentarischen Tretmühlen gehen könnte.
Mhm. Also doch.
Also ich glaube, da wird noch leider einige Zeit vergehen. Mhm. Bis wir dieses Werk zum Gebrauch in der Hand haben.
Also viel Wasser die Spree runterfließen.
Ja,
genau. Also Sie haben ja eben schon gesagt, die Ärzteschaft kann sich das nicht leisten, tatsächlich die GOE wieder aus dem Spiel zu nehmen. Einfach als wegen der Frage der Glaubwürdigkeit. Gehen wir mal davon aus, dass die Ärzte in den Berufsverbänden am Ende doch auch diese Vernunft walten lassen. Wenn das aber nicht so wäre, was glauben Sie denn, also wenn es am Ende keine konsentierte GOL neu geben sollte, was wäre dann die Konsequenz?
Also die naheliegendste Konsequenz ist im Grunde eine, die wir ja schon jetzt auch länger propagieren. Insbesondere seitdem wir festgestellt haben, dass der PKV-Verband in den Verhandlungen mit der Bundesärztekammer, also Stichwort Testverfahren, immer wieder prolongiert hat. Da haben wir gesagt, also die einzige Chance, die wir im Moment haben, die wir im Grunde allen Ärzten anraten können, ist, und dafür wende ich wieder ein Wort von unserem Präsidenten Reinhardt, kreative Anwendung von Steigerungsfaktoren. Kreative Anwendung heißt, also der PVS-Verband hat im Rahmen dieser Fragestellung mal ermittelt, dass Ärzte bundesweit, also privat abrechnende Ärzte bundesweit, diese Steigerungsfaktoren sehr, sehr, sehr sparsam verwenden. Das kann man unterschiedlich deuten, warum das so ist, aber es ist belegt und es ist eine Tatsache. So, und da wäre mit Sicherheit eine Menge Luft nach oben. Übrigens kann man sogar in der neuen GOE dann schon Erklärungen dazu finden, warum denn ein Steigerungsfaktor anzusetzen sei. Das sind ja ist ja die gesamte Zuschlagssystematik.
Ja, über die ist noch viel zu wenig gesprochen worden, nicht? Die Zuschlagssystematik.
Ja, die ist ja auch, wenn man ehrlich ist, ist die auch noch nicht so allgemein bekannt bei jedermann. Das ist ja ein Prozess, das kommt jetzt ja erst ans Laufen.
Ja, klar.
Das wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit hat auch Herr Reinhardt mal auf den Markt geworfen. Ja, dann machen Sie doch Abdeckung. Können Sie insbesondere für Gesprächsleistungen machen. Da gab es auch mal so einen Katalog, ich erinnere mich. Aber Abdeckung, auch da will ich es kurz machen, ist für jemand in so einer Kassenpraxis wie meiner keine Option. Viel zu großer Aufwand, viel zu viel Diskussionsbedarf. Das könnte ich vielleicht in der Privatpraxis machen oder in einer Klinik, in der sie privat liquidieren. Das wird sich, glaube ich, nicht durchsetzen.
Da haben wir auch mal eine Umfrage gemacht. Da gab es eigentlich sehr wenige, die diesen Weg gehen wollten tatsächlich.
Ja, also das würde ich auch unterschreiben. Definitiv. Ja, und dann hört man vielleicht als letztes nochmal, nur der Vollständigkeit halber, weil hatten wir vorhin auch schon mal, glaube ich. Ja, wäre doch einfach total einfach. Wir nehmen die alte GOE, drehen überall die Punktwerte hoch, also gleichmäßig natürlich, und arbeiten damit einfach weiter.
Ja.
Das hört sich vielleicht erstmal sexy an, ist es aber nicht, weil, und das hat die PKV schon verlautbaren lassen, sie da überhaupt gar nicht mitgehen würde, allein aus dem Grund, dass in der alten GOE, die ist ja 30 Jahre alt, es auch durchaus Leistung gibt, das sagt man ja nicht gerne laut, aber es gibt durchaus Leistungen oder Leistungsbereiche, die sind sehr hoch bewertet.
Ja.
So, und wenn man denen jetzt sozusagen nochmal eine Schippe oben drauflegen würde, da gibt es welche, die da nicht mitspielen.
Ja, also da muss es schon auch eine Umbewertung der Relationen geben. Also ja, da kommt
und,
man ja nicht.
Und dann sind wir im Grunde bei der Arbeit, die wir jetzt seit Jahren in die neue GOE stecken.
Da haben Sie ja auch mitgewirkt als PVS-Verband und auch einzelne PVSen haben da mitgemacht. Da gab es ja so diese Pilotabrechnung oder Testabrechnung zur Transkription von
GOE. Die Transkodierung, Testphase mit 1500 GOE-Rechnungen, die fachübergreifend quotiert ausgewählt wurden. Und das war auch eine spannende Sache. Das war insofern deswegen spannend, um es auch möglichst kurz zu machen. Auf Seiten der Bundesärztekammer haben also unsere Abrechnungsspezialisten der TVS mitgewirkt und auf der anderen Seite waren Abrechnungsspezialisten aus verschiedenen privaten Krankenversicherungen. So, dann hat man am Ende, und so war der Plan, das übereinandergelegt und dann festgestellt, dass so viel zum Thema, wir haben keine Ahnung, wie die Ärzte nachher mit den Gebühren umgehen werden, gab es also Differenzen in der Gesamtsumme der Einzelrechnungen von 20%. Doch, da hat man natürlich gesagt, das ist wirklich krass. 20% Unterschied. Und dann muss sich aus diesem Stand heraus dann erstmal zu einigen, was machen wir denn mit den Bewertungen hier? Wie sind das zustande gekommen? Das hat natürlich auch Zeit gedauert.
Oh, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch dann wenn jetzt diese Kritik kommt, sind das dann auch daher so Erkenntnislücken, die sich jetzt gezeigt haben, dass vielleicht bei diesen 1500 Rechnungen nicht alles bedacht worden ist? Das sind ja auch 1500 Rechnungen. Was ist das im Vergleich zu den vielen Millionen, die da ja jedes Jahr über den Tisch gehen? Und dann ist ja auch die Frage, wenn jetzt jemand auf seine einzelnen Leistungen, seine Rennerleistungen schaut, die sind vielleicht nicht so ganz super in der Entwicklung. Aber vielleicht hat er ja einzelne Zuschläge noch gar nicht im Blick oder er weiß noch gar nicht, oder sie natürlich auch, oder sie weiß auch noch gar nicht, was daneben noch alles abzurechnen sein könnte, weil das ganz neue Leistungen sind, die es noch gar nicht gibt bisher. Also zum Beispiel die Betrachtung der Vorbefunde, da kann man ja eine eigene Leistung dann auch abrechnen. Ja. Das ist ja manchmal, zumindest so in einer intensiven Betreuung von Patienten, durchaus auch eine Leistung, die dann eine Rolle spielt in der betriebswirtschaftlichen Kalkulation. Das ist ja so komplex, da kann man ja gar nicht so einfach sagen, meine Leistung ist jetzt niedriger bewertet. Was sagen Sie dazu?
Also ich kann das tatsächlich nur unterschreiben, auch auf die Gefahr, dass ich da vielleicht im einen oder anderen Berufsverband auf die Füße trete. Ist es wirklich so? Also bis man tatsächlich die Systematik durchdrungen hat, und das haben ja diese Pre-Tests auch gezeigt, dass da völlig unterschiedliche Sachen plötzlich einander gegenüberlagen oder gegenüberstanden, ist es vielleicht wirklich zu kurz gesprungen, nur auf diese Einzelleistung zu gucken. Und ich weiß, das machen einige. Und das halte ich für gefährlich. Also ich kann nur dazu raten, da mal weiterzuschauen und nicht seine Entscheidung gegen die neue GOI zu sein, daran festzumachen, dass ja, was weiß ich, irgendeine Komplexleistung, die sehr häufig erbracht wird, zum Beispiel im chirurgischen Bereich, dass die vermeintlich nicht angemessen betriebswirtschaftlich vergütet wird. Klar, darf die nicht unter einem EBM-Wert sein oder unter dem Wert der alten GOE. Das ist ja selbstredend. Aber da muss man schon noch mal schauen, was da noch dazukommen kann. Und da gibt es Dinge, die dazukommen können.
Okay, dann wollen wir jetzt mal mit der GOF es für heute bewenden lassen. Da könnten wir auch noch 2-3 Stunden länger drüber sprechen, glaube ich. Und da werden ja auch noch viele Gespräche drüber geführt werden, innerärztlich, zwischen Ärzten und PKV, mit dem BMG und so weiter und so weiter. Aber es gibt ja noch ein Thema, und wenn ich jetzt schon mal einen HNO-Arzt direkt, der auch noch im SPIFA aktiv ist, direkt an der Strippe habe, möchte ich doch noch eine Sache zur Klinikreform fragen, die ja nun im Bundestag verabschiedet worden ist und jetzt auf die Bundesratsentscheidung wartet. Falls in Zukunft, das war ja zuletzt der große Aufreger, falls in Zukunft die Klinik um die Ecke, also in Ihrem Fall vielleicht die Friedrich-Ebert-Klinik in Neumünster, wenn die auch ambulante fachärztliche Leistungen anbietet, macht Ihnen das eine echte Konkurrenz? Glauben Sie, dass das die Wettbewerbssituation tatsächlich verändert? Oder schaffen die Kliniken das sowieso nicht, weil sie die Leistungen nicht zu EBM-Preisen anbieten können? Was sagt da der Praktiker?
Also ich kann Ihnen sagen, Sie haben das angesprochen, wir haben das Friedrich-Ebert-Krankenhaus hier, dieses Krankenhaus ist, da ist vielleicht 800 Meter entfernt von mir.
Okay.
Da wird HNO belegärztlich operiert. Und es gibt die KV-Anlaufpraxis in der Klinik. Das ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung. Ich weiß, ich habe vor Jahren schon Diskussionen geführt. Da ging es mal darum, ob wir vielleicht nicht auch HNO-Praxen in die Klinik verlagern wollten, könnten, dürften. Da sind wir auf taube Ohren gestoßen. Die Klinikbetreiber, oder ja, vielleicht sage ich gar nicht Betreiber, also die Klinik an sich war höchst zufrieden mit dem Status der belegärztlichen Operateure, die im Übrigen auch für Nicht-HNO-Patienten dann Konvile gemacht haben, was auch wiederum vergütet wurde. Lange Rede, kurzer Sinn. Also es ist für mich schlicht nicht vorstellbar, dass so ein Krankenhaus, die müssen ja auch HNO-Ärzte finden und einstellen, dass die da einen relevanten HNO-Betrieb aufmachen könnten. Und selbst wenn sie es hinkriegen würden, wäre, glaube ich, jeder HNO-Ort nicht zwingend unzufrieden, weil wir tatsächlich alle genug Patienten haben. Und das wird ja mehr statt weniger.
Also das schreckt Sie jetzt nicht. Das ist interessant.
Mich würde höchstens schrecken, das fällt mir gerade noch ein, was mich schrecken würde, wäre, wenn so etwas in größerem Stile stattfindet. Also andere Krankenhäuser sind ja anders aufgestellt oder andere Regionen als wir. Ich habe jetzt unsere Region als Beispiel genommen. Aber wenn das zu empfindlichen Verlagerungen von Geldern, Stichwort Sektorengrenzen, führen würde, also aus unserem ambulanten Bereich heraus, weil das dann ans Krankenhaus angepflanzt wäre, dann hätte ich schon Schmerzen.
Gut, wir haben viele Themen, die spannend sind. Herr Dr. Klinger, haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie uns vor allem in Sachen GOE auf den aktuellen Stand gebracht haben.
Ja, gerne.
Mal sehen auch, was sich am Tag der Privatmedizin am 23. November in Frankfurt ergibt. Da wird ja dann der Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt und auch der PKV-Verbandsdirektor Florian Reuter direkt in einer Diskussion aufeinandertreffen. Also das könnte eine spannende Sache sein.
Ja. Genau.
Wir sind auf jeden Fall dabei, Sie bestimmt auch. Bis spätestens dahin und alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank nochmal, Herr Gerloff, und ja, bis demnächst.
Ja, vielen Dank und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.
Tschüss.